Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Der beste Roman des Jahres, das ist eine ganz schöne Ansage, die der Deutsche Buchpreis jeden Oktober macht. Und dementsprechend hoch ist das Interesse, wer es überhaupt in die engere Auswahl schafft. Heute ist die Longlist erschienen und wie Sie sich auf diese 20 Bücher einigen konnten, darüber spreche ich gleich mit Jury-Sprecherin Natascha Freundl. Außerdem schauen wir uns im Sprengel-Museum Hannover um, wo eine neue Ausstellung uns nicht nur einlädt, die Objekte zu bestaunen, sondern auch unser Sehen gründlich zu reflektieren. Und wir schalten noch nach Salzburg, wo bei den Festspielen Thomas Manns Jahrhundertroman Der Zauberberg in litauischer Sprache Premiere hatte. Schon zum 20. Mal wird er im Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse vergeben. Der Deutsche Buchpreis, anfangs belächelt, inzwischen kaum mehr wegzudenken, weil er mit seinem mehrstufigen, spannungssteigernden Auswahlverfahren eins der mächtigen Marketinginstrumente des Buchmarkts ist. Heute hat die siebenköpfige Jury die Longlist veröffentlicht und darauf sind bekannte Namen wie Michael Köhlmeier, Clemens Meyer oder Mithu Sanyal, aber auch Debütanten wie Doris Wirth und Max Oarens. Mitentschieden hat Natascha Freundl, sie ist auch Sprecherin der Jury und jetzt bei mir. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, hallo, guten Abend.
197 Romane habe ich gelesen, haben Sie und Ihre Kollegen gewälzt und ausgewählt. War das eine schwere Geburt, sich jetzt da auf diese 20 zu einigen?
Nein, eigentlich nicht. Es war eine sehr tolle Diskussion. Einfach 7 Stimmen, 77 Meinungen so ungefähr. Und ist einfach toll. Man verbringt so viel Zeit alleine mit so vielen Büchern und dann sich darüber auszutauschen und dann doch auch Kompromisse zu schließen. Und jeder hat so seine Favorites und dann mischt man das zusammen.
Das war eine große Freude. Ja, wenn man jetzt auf die Liste guckt, dann wirkt die erstmal unheimlich vielfältig, so auf den ersten Blick. Aber gibt es denn trotzdem so wiederkehrende Themen? Also haben Sie sich so Stapel gemacht mit Geschichte, Geschlechterfragen oder Ost-West oder sowas?
Ich glaube, jeder hatte so am Ende des Tages seine inneren Stapel. Es gibt nicht den einen Stapel, sondern eben verschiedene, tatsächlich Familienähnlichkeiten, würde ich das nennen. Also wenn man so von einem Buch zum nächsten taucht, hat man das Gefühl, die reden ja aufeinander oder die Antworten aufeinander, ohne dass die Autorinnen und Autoren das wissen. Aber überraschenderweise sind Zeitreisen ein Thema, das sich in einigen Büchern wiederfindet.
Auseinandersetzung mit Vergangenheit, meinen Sie?
Ja, nein, wir haben auch einen Science-Fiction-Roman, wo tatsächlich ist ein philosophischer Zeitreisen-Roman. Aber auch Reisen in die Vergangenheit, um zu überprüfen, ob wir eigentlich unsere Geschichte, die europäische Geschichte, auch die Kolonialgeschichte so gut kennen, wie wir gern behaupten. Oder auch das Sprechen mit längst toten Menschen, also Okkultismus des 20. Jahrhunderts, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also vor ungefähr 100 Jahren, war ein großes Thema, ist offenbar wieder ein großes Thema, Belitzer Heilstätten. Wird er literarisch bestückt mit spannenden Figuren. Und tatsächlich, der ostdeutsche Raum hat viele Geschichten, ist zum Teil Kulisse, aber eben interessanterweise eine Kulisse, die häufig auftaucht. Da finden aber ganz gegenwärtige Auseinandersetzungen statt. Auseinandersetzungen über das Geschlechterverhältnis, über Gewalt, über sexuelle Freiheit. Und so weiter und so weiter.
Mir war aufgefallen, oder ich hatte den Eindruck, dass so Migrationsgeschichte, das hatte man ja in den letzten Jahren viel, dass das dies Jahr scheinbar nicht so stark war als Thema.
Also man kann ja nicht sagen, dass wir keine Migrationsgeschichten drin hätten. Ja, wir haben Iris Wolf, wir haben Mithu Sanyal und andere Autorinnen und Autoren, die das ganz wichtig mitdenken. Aber so wie wir überhaupt keine Kategorien, die außerliterarisch waren, haben wollten, sind wir eben auch nicht mit dieser Brille daran gegangen.
Das haben Sie vorher besprochen, weil da gab es ja diese Riesendiskussion um den Internationalen Literaturpreis. Da habe ich mich auch gefragt, wenn man da als Juror für so einen wichtigen Preis antritt, muss man das ja vorher klären.
Genau, natürlich haben wir auch solche Debatten intern besprochen und wir haben uns aber auch von vornherein darauf verpflichtet untereinander, dass uns in erster Linie die erzählerischen Qualitäten von Büchern interessieren. Auch, was ist eigentlich ein Roman in diesen Zeiten, in denen ja tatsächlich die Realität, also jede Vorstellungskraft sprengt, ja, in der wir in einer politisch so unglaublich umkämpften Zone sind, international wie auch national. Und dann schon die Frage auch, wie reagiert die Literatur darauf? Tut sie das überhaupt? Und welche Kraft kann Erzählen heute haben in Anbetracht einer solchen Realität?
Und offenbar kann sie das ja auf ganz vielfältige Weise, zumindest sieht die Liste so aus. Jetzt gibt es ja, wenn dann endlich mal so eine Auswahl getroffen wurde, natürlich auch immer sofort Kritik. Also ich habe eine Kollegin gehört, die meinte, sie find's schade, dass nur zwei ganz kleine Verlage dabei sind, weil so ein Preis, der könnte ja auch kleine Verlage fördern. Aber ist das überhaupt die Idee des Deutschen Buchpreises? Also was gibt es denn da so für Kriterien, nach denen sie da vorgehen?
Also Kriterium ist meiner Meinung nach, und das war zumindest auch mein Ansatz eben, wie gesagt, was kann Erzählung heute leisten? Sie sollte meiner Meinung nach eine große Spannung bewirken. Sie sollte wieder gelesen werden wollen. Sie sollte welterweiternd sein, also über den eigenen Tellerrand hinausgehen. Und das kann sowohl mit dem Blick auf die Provinz als auch auf die große, weite Welt und die Metropolen dieser Welt passieren. Und das war's eigentlich schon mit den Kategorien. Das heißt, der Quotengedanke hat für uns alle die geringstmögliche Rolle gespielt. Natürlich guckt man dann schon auf eine Mischung am Ende des Tages, wo man dann die 20 Titel für die Longlist aussucht. Aber ich finde die Kritik, dass wir jetzt nur zwei kleinere Verlage, Indie-Verlage dabei haben, den Geparden Verlag aus Zürich und den Rosche Verlag aus Graz, finde ich berechtigt. Und es tut mir gewissermaßen auch leid für die kleinen Verlage. Ich hätte es gern anders gesehen, aber wir sind wirklich immer von den Texten ausgegangen.
Wie geht's jetzt weiter? Also kennen Sie die Shortlist schon und wird die dann einfach noch veröffentlicht am 17. September? Oder wie muss man sich das vorstellen? Streiten und lachen Sie jetzt weiter?
Ja. Absolut, wir streiten und lachen weiter. Jeder wird auch wieder um seine oder seinen Kandidaten kämpfen. Aber ich weiß nicht, wie wir aus den 20 Titeln, die ja jeweils ganz eigene Texte, sowohl stilistisch als auch thematisch darstellen, welche 6 Titel dann auf der Shortlist landen.
Das wird jetzt sicher auch noch mal von Schritt zu Schritt schwieriger, denke ich mir, als aus so einer großen Fülle zu wählen. Also wir sind sehr gespannt, Natascha Freundl, die Vorsitzende der Jury des Deutschen Buchpreises. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Dankeschön.
Sehr gerne.
Und wir sind schon eben gespannt, wer es dann auf die Shortlist schafft. Wie gesagt, das erfahren wir dann am 17. September. Kunstwerke sind zwar Dinge, aber doch seltsam lebendig und von einer geheimnisvollen Macht beseelt. Das schreibt die amerikanische Schriftstellerin Siri Höstwedt in ihren Essays Leben, Denken, Schauen. Und daran musste ich denken bei der Ausstellung im Sprengel-Museum Hannover, die heute Abend eröffnet wurde und in deren Mittelpunkt die Frage steht, was tut das Bild, also mit uns und unserer Wahrnehmung. Ausgedacht, also kuratiert hat die Schau Inka Schube, Fotokuratorin am Haus, und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Frau Schube.
Hallo.
Sie haben sich von der Lyrikerin Elke Erb inspirieren lassen zu dieser Ausstellung, die mal gesagt hat, das Gedicht ist, was es tut. Das haben Sie aufs Bild angewandt, das Bild ist, was es tut. Wie ist das denn zu verstehen?
Also da gibt es zwei Erklärungen oder mehrere Erklärungen. Mir ist im Hinterkopf, dass Elke Erb zu ihrem 80. Geburtstag, ich glaube, in einer der großen Wochenzeitschriften Königin des poetischen Eigensinns genannt wurde. Und mir gefiel dieser Ausdruck sehr, und die Arbeiten, die da versammelt sind, die sind jeweils sehr eigen in ihrem sogenannten poetischen Eigensinn. Das gefiel mir sehr. Die andere Geschichte ist die, dass dieser schlichte Satz, das Bild ist, was es tut, ja erstmal so ganz klar daherkommt. Und wenn man über den ein wenig nachdenkt, dann hat der doch extrem verschiedene Schichten. Also einerseits wird das Bild zum Subjekt erklärt, ja. Das Bild ist so ein Wesen und tut etwas und es hat so eine gewisse Autonomie, das Bild tut etwas. Und andererseits spiegelt dieses Tun ja auch sehr doll zurück auf den Betrachter, die Betrachterin. Also weil, wie sagt meine Kollegen so schön, rezeptionsästhetisch ist uns allen völlig klar, dass das Bild im Kopf entsteht, also beim Betrachter, nicht nur im Kopf, auch im Bauch und wo auch immer dieses Bild wahrgenommen wird, in den Augen. Und diese Doppeldeutigkeit, dass es einerseits so ein fast selbsthandelndes Subjekt sein könnte und auf der anderen Seite aber wir es sind, die es zum Subjekt werden lassen und es wirklich wahrnehmen. Das gefiel mir sehr an diesem Titel.
Nehmen Sie uns doch mal mit, dass man es konkret quasi sieht. Was sehen wir, wenn wir in Ihre Ausstellung reingehen?
Sie sehen da einen Mann, der wirft mit Kartoffeln auf einem Gong in einer großen Projektion. Und dann wundern sie sich ein bisschen und fragen sich, was soll das jetzt? Und da steht die Jahreszahl 1969 und dann gibt es da noch ein Gemälde und eine Schnapsflasche in diesem Raum. Was ist das wohl? Und dann erfahren sie, dass Rodney Graham, der amerikanische, kanadische Künstler, der leider nicht mehr lebt, gelesen hatte von einer Performance oder einer Session von dem Schlagzeuger von Pink Floyd, der 1968 oder 69 während eines Konzertes eben Kartoffeln auf den Gong geworfen hat. Und Rodney Graham ist so eine Art Zeitreisender, der hat sich also selber praktisch quasi auf den Weg gemacht und hat sich diese Figur angenommen und begreift eben diese Session von diesem Schlagzeuger als eine der frühen Performances und spielt es im Grunde nach, eben so als ein fiktiver Zeitreisender und begleitet das dann mit Malereien und Zeichnungen, die in diesem Kontext auch entstanden sein sollen in den 60er Jahren. Und da gibt es dann auch eine Legende mit einer fiktiven Künstlerbiografie, die eben all diese Werke produziert hat. Das eine ist ihr Frühwerk, das eine ist eher später entstanden. Da gibt es noch diese Flasche Schnaps. Alle Kartoffeln, die getroffen haben, werden dann zu einer Flasche Schnaps destilliert. Also eine ganz eigene Arbeit, die dann wiederum auf interessante Weise in Bezug steht zu einer Arbeit von Anne Collier, die auch die 60er Jahre thematisiert und der aufgefallen war, dass es in den 60er Jahren sehr viele Bilder von weinenden Frauen gibt, auf Schallplattenhüllen, wo auch immer. Meistens steht da auch Roy Lichtenstein im Hintergrund. Und dieses große, große Detail von dem weinenden Auge guckt jetzt auf diesen Rodney Graham und nimmt da so speziell Bezug auf. Und dann laufen sie ein Stück weiter und haben gerade noch die Kartoffeln an dem Gong erlebt und plötzlich stehen sie vor Schneebällen von Dörte Eisfeld, die nicht geworfen werden, sondern die sich offenbar auf ganz feinen fotografischen Papieren, die auch ohne Glas gezeigt werden, nur mit Magneten an der Hand gehalten, die offenbar gerade, man weiß es nicht, ob sie tauen, ob sie sind oder nicht sind, ob sie gerade frieren. Das ist so hergestellt über Lichtmontagen in der Dunkelkammer, also fast so alchemistische, analoge Verfahren, in denen diese Schneebälle praktisch visualisiert werden und gleichzeitig verschwinden. Dann drehen sie sich einmal und stehen wieder vor einer Schwärze, nämlich der Schwärze, aus der der Brite Ian Riblin in Cambridge die Architektur und die Landschaft dieses Ortes hervorholt. Das sind sehr schöne 6x6 Fotografien, Aufnahmen, die in den 90er Jahren eben in Cambridge entstanden sind, in tiefster Dunkelheit eigentlich und die nur mit Restlicht die Gegenstandswelt dieses Cambridge beschreiben. Das ist also ein Hort der Bildung und international und so weiter, berühmte Universität ist. Und es ist so, als würde praktisch dieses Sichtbare aus der Dunkelheit dieses Sumpf ist, der den Ort umgibt, herausgeschält werden. Da gibt es eine sehr schöne Brücke zu Dörte Eisfeld.
Das wirkt auf mich so, als ob das schon sehr starke sinnliche Eindrücke sind, auch sehr unterschiedlich. Ja. Fordern Sie die Zuschauer dann auch nochmal in spezieller Weise auf, darüber zu reflektieren, was und wie sie da wahrnehmen oder schicken Sie uns da einfach so rein?
Nein, also wir wollen den Titel ja nicht nur als so blanke Geste stehen lassen. Es gibt schon noch zu den einzelnen Arbeiten so kleine Hörstücke, also Anmoderationen. Und ich hatte im Vorfeld alle Künstlerinnen und Künstler gefragt, ob sie sich einen speziellen Text für ihre Arbeit wünschen. Und manche haben einen Text über ihre eigene Arbeit verfasst, haben sich ein Gedicht gesucht oder lesen einen Text aus ihrem alten Schulbuch. Das kann man alles auf unserer Website auch schon mal lesen, bevor man in die Ausstellung geht. Und dann gibt es so eine kleine Ecke, da stecken draußen auf dem Flur in so einem kleinen Sitzgefäß, stecken so Karten, für jedes Werk eine Karte. Und diese Karten sind so große Postkarten und immer ein ganz kleines Bild drauf und die Frage, was tut das Bild mit dir? Also die Idee war, dass man diese Frage vielleicht tatsächlich mitnimmt und dass diese so extrem diverse Ausstellung vielleicht ein bisschen nachwirkt und jeder sich ein oder zwei Arbeiten suchen, über die sie Lust haben, länger nachzudenken. Das würden wir uns tatsächlich wünschen.
Und wenn man jetzt sich diese Frage eben stellt, was tut das Bild? Das ist ja in unserer Zeit heute noch mal viel, ja, sagen wir mal, dringlicher in Zeiten von KI. Ja. Da geht es ja dann auch um Echtheit, Wahrheit und andere Kategorien. Spielt das in der Ausstellung auch eine Rolle?
Also ich glaube, das spielt inzwischen ja immer eine Rolle, wenn wir Fotografien anschauen. Und ich habe gestern mal spaßeshalber gesagt, man könnte es ja einfach mal durchprobieren und KI fragen, zeige uns 24 Frauen, die zwischen 1989 und 1991 an den Demonstrationen auf dem Alexanderplatz teilgenommen haben. Ja? Wenn die KI wirklich gut ist, produziert sie in einer Arbeit, die man neben die Arbeit von Christina Glanz hängen könnte, die auch in dieser Ausstellung ist und die eben in diesem Zeitraum 24 Frauen fotografiert hat, die so eine Art mentalen Querschnitt über diese Erlebniswelt dieser Zeit, dieses Umbruchs für Frauen mit einer Biografie in der DDR zeigen. Man könnte das eigentlich mal durchspielen, spaßenshalber. Ne? Man fragt die KI, welche Bücher waren zwischen 33 und 45 verboten? Zeige mir doch diese Bücher als Bilder. Ja? Da diese KI inzwischen ja als so eine super Suchmaschine offenbar von vielen akzeptiert wird, wäre es wirklich interessant, was dabei herauskommt. Oder zeige mir doch bitte mal einen Fotografen, einen gender nicht klar definierten Fotografen, eine Fotografin in 24 Posen beim Fotografieren. Auch das kann man in der Ausstellung sehen. Es wäre ein interessantes Experiment, ob man diese einzelnen Positionen dieser Ausstellung auf diese Art und Weise nachgenerieren könnte. Und die Frage nach Wahrheit und Wirklichkeit der Bilder, ich meine, die begleitet uns ja, seit es die Medien gibt. Ja? Mhm. Und ich finde immer so ein bisschen kurios, diese Geschichte mit diesem Spruch von den alternativen Wahrheiten, die angeblich von Donald Trump erfunden worden sind, die uns aber, seit es Werbung gibt, begleitet. Ja, also alternative Wahrheiten sind was, was uns alltäglich jederzeit umgibt, wenn uns irgendeine Margarine als die beste aller Welten verkauft wird. Und da müssen wir, denke ich, auch wirklich immer unser Reflexionsvermögen anstrengen. Und darauf bezieht sich der Titel der Ausstellung eben eigentlich auch. Was tut das Bild? Was tut das Bild mit dir? Also können wir darüber nachdenken, wenn wir ein Bild sehen, was dieses Bild eigentlich gerade tut? Das ist ja eigentlich auch eine Aufforderung zu einer sehr aktiven Rezeption von Kunst.
Inga Schobe, vielen Dank. Danke für dieses Gespräch.
Gern geschehen.
Und die Ausstellung Das Bild ist, was es tut, ist ab morgen im Sprengelmuseum Hannover zu sehen und das bis zum 17. November. In puncto Entertainment und Comedy sind Anke Engelke und Bastian Pastewka ein Fernsehtraumpaar. Seit die beiden in den 90ern mit Sendungen wie der Wochenshow auf Sat.1 bekannt geworden sind, da standen sie auch immer wieder gemeinsam vor der Kamera, zum Beispiel für die Reihe LOL, bei der Prominente versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Jetzt haben sie zum ersten Mal eine fiktionale Serie gemacht, Perfekt verpasst, zu sehen auf Prime Video. Ob die was taugt und was es ansonsten noch Neues zu sehen gibt, dazu Simone Schlosser in ihren Serientipps.
Es hätte alles so schön sein können. Eine Serie mit Anke Engelke und Bastian Pastewka. Aber Perfekt verpasst hat ihren Titel nicht ohne Grund. Und so schauen wir den beiden 8 Folgen lang dabei zu, wie sie sich immer wieder ganz knapp verpassen. Mal fährt er gerade rechts aus dem Bild, während sie links um die Ecke biegt. Mal steigt sie rechts aus einem Aufzug, in den er links im Bild gerade einsteigt. Das Einzige, das sie verbindet, ist die verdreckte Scheibe seines Autos, auf der sie zunächst Penisbilder und dann kleine Nachrichten austauschen. Natürlich ohne zu wissen, wer sie jeweils sind. Das ist lustig anzuschauen, eine Mischung aus Rom-Com, Slapstick und Sinnsuche für Ü40, aber trägt das eine ganze Serie?
Erzähl mal, wie ist es gelaufen? Heute war doch die Scheidung.
Ja, aber wir haben beschlossen, es nicht groß zu feiern.
Perfekt verpasst ist ein bisschen wie dieser Witz. Nicht besonders originell, aber irgendwie lacht man doch. Was natürlich auch mit Anke Engelke und Bastian Pastewka zu tun hat, von denen auch die Idee zu dieser Serie stammt. 2 Boomer auf der Suche nach einem Neuanfang. Sie spielt Maria, eine Buchhändlerin mit Nasenpiercing, die seit Jahren keine feste Beziehung hat und die davon träumt, ein eigenes Buch zu schreiben. Er spielt Pastewka, Ralf. Ralf ist frisch geschieden, hat ein Sportgeschäft und wie so viele Pastewka-Figuren ist er überfordert vom Alltag und lässt kein Fettnäpfchen aus. Der Charme dieser Serie liegt darin, wie gut die beiden zusammenpassen, würden sie sich nur endlich begegnen. Aber das tun sie nur ein einziges Mal. In der zugegeben ziemlich fantastischen vorletzten Folge.
Was darf denn sein?
Was hilft denn bei dem Gefühl, dass das Leben eine einzige große Enttäuschung ist?
Ich kann Ihnen den Erdbeer-Daiquiri empfehlen. Ist richtig gut.
Das kann man von Perfekt verpasst nur bedingt sagen. Denn das Problem bei der Serie, sie ist im Grunde keine Serie, sondern ein 4 Stunden langer Film, den man auch in der Hälfte der Zeit hätte erzählen, aber nicht so gut vermarkten können. Die Städte hängen voll mit Anke Engelke und Bastian Pastewka und es gibt kaum ein Medium, das nicht mit den beiden gesprochen hat. Dabei ist das Originellste an der Geschichte ihr Schauplatz, Marburg. Auch wenn die Stadt hier wirkt, wie aus der Zeit gefallen. Aber wer schaut bei einer Rom-Com schon auf Sozialrealismus? In Perfekt verpasst ist die Welt noch in Ordnung. Der Einzelhandel floriert, das Kopfsteinpflaster ist intakt und von ChatGPT keine Spur. Immerhin, eine der Nebenfiguren ist schwarz und eine andere liest das Buch The Ethical Slut. Deutlich weniger Romantik, aber ähnlich viel Humor bietet die norwegische Serie Powerplay – Smart Girls Go for President. Wobei die Serie deutlich besser ist als ihr deutscher Titel. Im Original heißt sie schlicht Macht. Und genau darum geht es. Hauptfigur ist die Politikerin Gro Harlem Brundtland, die 1981 die erste norwegische Ministerpräsidentin war. Wenngleich auch nur für ein halbes Jahr. Später sollte sie das Amt noch zweimal für jeweils längere Zeit bekleiden. Aber in den zwei Staffeln, die jetzt in Deutschland zu sehen sind, geht es um diese erste Amtszeit und wie sie überhaupt in die Politik gekommen ist. Denn eigentlich war sie Ärztin.
Wir brauchen einen neuen Mann. Wir finden nicht mal einen Gesundheitsminister. Was ist daran so schwer, dass wir eine Frau brauchen? Was ist mit dir? Ich bin keine Frau.
Aber Gro Harlem Brundtland ist eine Frau. Und so wird sie zunächst Umweltministerin, schließlich will man Doppel-N keine Expertenregierung, dann stellvertretende Parteivorsitzende und schließlich Ministerpräsidentin. Und die Probleme, mit denen sie konfrontiert wird, ähneln den unseren. Es geht um Abtreibung und Jugendprotest, die Belange von Indigenen und den Erhalt von Lebensraum. Die Geschichte erinnert an die dänische Produktion Borgen, ist aber keine klassische Dramaserie, sondern eine Mischung aus Satire und Mockumentary. Und der Fokus liegt weniger auf Gro selbst als auf den Männern in ihrem Umfeld, die vor allem durch Narzissmus glänzen.
Dein Umweltministerium ist doch nur rein symbolisch, Gro. Es war nicht vorgesehen, dass du die Handlungsabläufe der Regierung behinderst.
Powerplay ist eine intelligente Serie über Politik und die frühen 80er Jahre, wobei sie es mit Daten und Fakten nicht so genau nimmt. Stattdessen spielt sie mit dokumentarischen Aufnahmen, zeigt im Hintergrund aber deutlich das Oslo von heute. In Norwegen waren die Reaktionen auf die Serie gemischt. Einige kritisierten sie dafür, dass sie Fake News schüre. Dabei macht sie keinen Hehl daraus, worum es ihr geht. Ihr Motto lautet, basiert auf Wahrheit, Lügen und miesen Erinnerungen. Und diese Erinnerungen stammen eben nicht nur von Männern. Auch wenn die im Verlauf der Serie noch immer zu viel Aufmerksamkeit bekommen.
Simone Schlosser über zwei aktuelle Serien, Perfekt verpasst, zu sehen auf Prime Video, und die beiden Staffeln von Powerplay, die laufen in der ARD Mediathek.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Frederik Wirwig.
Ein 600 Jahre altes Tor, das möglicherweise einst zu William Shakespeares Garderobe führte, dieser aufregende Fund ist in einem englischen Theater gemacht worden. Im Theater der St. George's Guildhall in Norfolk wurde der Torbogen bei archäologischen Untersuchungen entdeckt, ausgelöst durch die Neugier auf eine seltsame Form in einer Wand. Wie der Guardian berichtet, sprach die Theaterleitung von einem verblüffenden Fund. Der Torbogen sei als die Tür zu einem Raum identifiziert worden, von dem man annimmt, dass er ursprünglich eine Garderobe von Zunftmitgliedern war. Die Zünfte hätten den Raum später nicht mehr genutzt und dieser sei dann wahrscheinlich als Ankleideraum für Schauspieler genutzt worden, auch in der Zeit, in der Shakespeare an dem Theater spielte. Die unter Denkmalschutz stehende St. George's Guildhall wird derzeit umfassend restauriert. Ihr Theater ist das älteste, das sich in England in Betrieb befindet. Kritikerinnen und Kritiker der Zeitschrift Tanz haben Veronika Frodima zur Tänzerin des Jahres und das Staatsballett Berlin zur Kompanie des Jahres gewählt. Sie taten das bei der Jahresumfrage zur Saison 2023-2024. Über Frodima hieß es, die in Polen geborene Tänzerin sei sensationell als Emma Bovary, die Inszenierung des Staatsballetts Berlin atme mit ihr. Frodima gelinge es, die Entwicklung der unglücklichen Heldin auf eindringliche Weise nachzuzeichnen, von der naiven Provinzschönheit zur Ehebrecherin aus Langeweile. Dabei entfalte sie eine ganze Gefühlspalette. Über das von Intendant Christian Spuck geleitete Staatsballett Berlin urteilen die Kritiker, zu erkennen, wann man einem Ensemble Klassik abfordern darf und wann man ihm Moderne zumuten kann, sei große Kunst. Man müsse den Hut ziehen vor dem, was dieses Ensemble könne, wie vielschichtig, divers und neugierig es bei aller technischen Brillanz agiere. Im Juli hatte die Berliner Kulturverwaltung einen Förderaufruf gestartet, um Projekte gegen Antisemitismus stärker zu unterstützen. Nun hat sie ein positives Zwischenfazit gezogen. Es gebe ein enormes Interesse an dem Programm, teilte der Kultursenat der Nachrichtenagentur dpa mit. In der ersten Förderrunde bis zum 15. August gingen demnach rund 60 Anträge ein. Sie seien thematisch breit gefächert. Seit Ende Juli können sich Organisationen bewerben, die sich etwa mit öffentlichen Veranstaltungen, Kampagnen, Filmprojekten oder politischer Bildung gegen Antisemitismus einsetzen. Die Kulturverwaltung richtete einen Aktionsfonds ein, der insgesamt mindestens 2 Millionen Euro fasst. Die Bewerbungsfrist endet am 30. September. Die Kulturverwaltung plant zudem eine Beratungsstelle gegen Antisemitismus im Kulturbetrieb, für die sich Träger noch bis Anfang September mit einem Konzept bewerben können. Der japanische Videospielhersteller Nintendo will in Kyoto demnächst ein Museum eröffnen, das die mehr als 130-jährige Firmengeschichte dokumentieren soll. Wie Nintendo mitteilte, soll es bereits im Oktober eröffnet werden, und zwar auf dem Gelände einer alten Fabrik, in der das Unternehmen früher Hanafuda, traditionelle japanische Spielkarten, herstellte. Neben klassischem Spielzeug und Videospielen wird es auch einen interaktiven Bereich geben. Neben dem Nintendo-Klassiker Super Mario werden auch die ersten Spielekonsolen des Herstellers zu sehen sein. Nintendo war 1977 in das Geschäft mit Videospielen eingestiegen.
Vor 100 Jahren erschien Thomas Manns Roman Der Zauberberg und längst ist das Werk ein Klassiker, verfilmt und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Bei den Salzburger Festspielen war der Text heute in litauischer Sprache zu hören in einer Inszenierung des polnischen Regisseurs Christian Lupa, der auch schon Musil, Thomas Bernhard und Dostojewski auf die Bühne gebracht hat. Hören wir mal einen Ausschnitt.
Pasaulis, pasaulis, bet kur, kur aš, kur aš ir kas, kas aš esu, varganas kažkokio gyvo padaro, kažko...
So klingt's auf dem Davoser Zauberberg, wie ihn Christian Lupa bei den Salzburger Festspielen inszeniert hat. 5 Stunden dauert der Abend und mein Kollege Michael Lages hat das durchgestanden. Herr Lages, wir haben ja eben den Ausschnitt gehört. Wie war das 5 Stunden lang Untertitel lesen und schauen?
Das ist, wie es immer ist, sehr, 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 sehr anstrengend, weil man sich ja immer teilen muss. Also man möchte so gerne, also ich möchte so gerne sehen, was auf der Bühne passiert. Auch deswegen, weil Christian Lupa bekannt ist für eine sehr ausgefeilte, feine Ästhetik. Gleichzeitig muss ich aber verdammt nochmal immer aufpassen, wenn ich das Buch nicht zufällig auswendig im Kopf habe, dass ich oben bei den Übersiedeln mitkomme, in Englisch oder in Deutsch. Und das ist sehr, sehr anstrengend, weil immer der Blick geteilt ist und man nie wirklich ganz konzentriert ist auf das, worum es eigentlich gehen muss. Also es ist wahnsinnig schwierig und bis heute verstehe ich nicht wirklich, warum nun diese Fassung ausgerechnet in Litauisch auf die Salzburger Bühne muss. Ich weiß, der Regisseur arbeitet gern mit diesem Litauer Theater zusammen, das das Beste im Lande ist. Aber es ist schon wirklich eine Herausforderung für alle, vor allen Dingen auch für das Salzburger Publikum, diesen Abend wirklich durchzustehen.
Aber jetzt hat dieser Christian Lupa ja schon mehrfach die große Weltliteratur fürs Theater bearbeitet. Ich nehme an, Sie hatten den Text auch schon vorher mal irgendwie angucken können. Wie geht er denn das an, diesen monumentalen Roman fürs Theater zu machen?
Also er macht etwas nicht, was ich bisher bei allen anderen Bearbeitern immer gesehen habe. Sebastian Hartmann in Leipzig hatte mal einen sehr tollen Zauberberg. Es gab auch in Zürich mal einen. Die haben immer Schwerpunkte gesetzt. Also da ging es zum Beispiel immer um die geschärften Dialoge zwischen Nafta und Settembrini im zweiten Teil, wo es sehr um Politik geht und sehr um sozusagen die Vision des möglichen Untergangs der Zivilisation in den Kriegen des vorigen Jahrhunderts, die ja immer irgendwie mitgedacht ist in diesem Roman. Lupa macht das nicht, er setzt keinen Schwerpunkt, beziehungsweise wenn er einen Schwerpunkt setzt, dann tatsächlich das ausufernde Philosophieren über das Leben, das Universum und den ganzen Rest und die Art und Weise, wie sich Mann und Frau und die Liebe in diesem Geflecht aus Philosophien zurechtfinden. Dieses sind, glaube ich, wenn man überhaupt einen Schwerpunkt nennen kann, er muss ja aus einem riesigen Roman, immerhin 5 Stunden sind ja immer noch nicht der ganze Roman, muss er ja Schwerpunkte setzen, und tatsächlich geht es um Philosophie und menschlichen Zusammenhalt, wie er nie möglich ist, möglich sein soll, und natürlich oben auf dem Davoser Berghof nicht wirklich möglich ist, weil alle so krank sind.
Und wie hat er das umgesetzt? Also da wird er sicher nicht nur herumphilosophiert, hörspielartig, sondern hat er bestimmt auch Bilder dafür gefunden.
Das ist eine sehr feine Konstruktion aus verschiedenen Bildebenen. Zum einen haben wir natürlich die Bühne vom Salzburger Landestheater, wird im Wesentlichen geprägt aus einer Art, wie soll man sagen, so einer Art Foyer-Architektur rundherum. Und es wird immer mal wieder reingefahren, ein Zimmer. Das ist das Zimmer, in dem Hans Castorp da seine Gedanken teilweise zu Papier bringt, teilweise mit dem Vetter Joachim zu Anfang und später mit allen anderen austauscht. Dieses Zimmer kann rein und raus gefahren werden. Davor aber wird immer wieder sozusagen in halber Höhe oder ganz ein Gasevorhang für Projektionen runtergefahren. Und ständig befindet sich die Inszenierung im Dialog zwischen diesen beiden Ebenen. Also es kann viel gezeigt werden per Video, ist ganz, ganz wichtig an dem Abend. Teilweise ganz einfache Sachen, wie ein Foto vom Berghof, vom originalen Berghof, aber auch hochkomplizierte Videomontagen. Und gleichzeitig bleibt das Bild mit Castorp in seinem Zimmerchen immer präsent oder häufig präsent. Dann haben wir oben quasi die Videoprojektion oder darunter das Bild, und das wechselt ständig, ist ständig in Bewegung. Das ist ein Abend, der, ja, wie sediert er auch wirken mag, der optisch die ganze Zeit in Bewegung ist und tatsächlich so etwas wie ein Pandemonium oder eine Versammlung von Horizonten aus diesem Zauberberg-Roman auf die Bühne bringen will. Es gibt noch einen Effekt, der tatsächlich den Abend noch mehr erschwert. Lupa ist jemand, der mit diesen Kolleginnen und Kollegen aus Litauen offenbar sehr gut kann. Er mag sie sehr. Er verordnet ihnen aber eine Art von Spiel, das extrem, wie soll man sagen, unterspielt ist. Also die regen sich quasi nie wirklich auf. Die sind ganz, ganz selten mal ein bisschen emotional in den Liebesgeschichten, bestenfalls, aber sonst eigentlich mit so einer, ja, so einem Nebenbei-Alltagston, der so gar nicht nach Theater aus sich anhört, sondern eher so wie so ein, ja, so ein Parlando nebenbei. Das macht die Konzentration auch nicht gerade stärker, weil die wirken so, ja, sie wirken so müde alle, aber das kann natürlich auch eine Grundaussage sein für den Zustand eben in dieser Lungenklinik.
Also einen etwas anstrengenden Abend hat Michael Lages für uns absolviert. Bei den Salzburger Festspielen war er in der Premiere von Der Zauberberg, inszeniert von Christian Lupa. Und die nächsten Vorstellungen sind am Donnerstag und dann wieder am Samstag. Stille und manchmal auch etwas staubige Orte der Konzentration. Dieses Image streifen immer mehr Bibliotheken ab und präsentieren sich stattdessen als Bücherlandschaften, in denen auch genäht, gelötet, diskutiert oder auch musiziert werden kann. Etwa in der neuen Bibliothek der norwegischen Hauptstadt Oslo, in der es bunt und lustig zugeht, wie Sigrid Harms beobachtet hat.
Siehst du, ich habe eine Bibliothek vor 40 Jahren.
Wer vor 40 Jahren das letzte Mal in einer Bibliothek war, wird überrascht sein, wenn er hier zur Tür reinkommt, sagt Merit Elin, die Chefin der Deichmann-Bibliothek Bjørvika im Zentrum von Oslo. Anstelle von abgedunkelten Räumen mit vollgestopften Bücherregalen wird der Besucher beim Eintritt in den gläsernen Bau von einem Meer an Tageslicht umspült. Wenn du im Eingangsbereich stehst und nach oben schaust, kannst du den Himmel sehen. Dies ist ein spektakuläres Gebäude, das wie ein großer offener Raum gestaltet ist. Die Glasfassade lässt nicht nur das natürliche Tageslicht durch die 6 Etagen fluten, es gewährt gleichzeitig den Blick nach draußen. Auf den Fjord, die Oper, die Straßen, Menschen, Geschäftigkeit. Insgesamt 26 Bibliotheken gibt es in Oslo mit seinen 700.000 Einwohnern. Doch der Bau des norwegischen Architekturbüros Lundhagen im Zentrum ist das Herzstück, die Hauptbibliothek. Deichmann Bjørvika solle zum Wohnzimmer der Osloer werden, hieß es bei der Eröffnung vor 4 Jahren. Und das ist gelungen. In den unteren Etagen hören Kinder gespannt zu, wie Mitarbeiter Geschichten vorlesen. Eine Schulklasse spielt Mario Kart, eine Familie schaut einen Film, während andere in gemütlichen Sesseln eine Zeitung lesen. Die Konkurrenz um Aufmerksamkeit sei groß geworden, sagt die Bibliothekschefin. Deshalb reiche es nicht mehr aus, nur Bücher auszuleihen. Viele verbringen heute mehr Zeit am Handy oder mit einer Serie. Aber unser großer Vorteil ist, dass wir Treffpunkte schaffen. Hier bekommt man viel Inhalt, ohne dass es etwas kostet. Und man kann mit Menschen zusammen sein. 2,3 Millionen besuchten die Bibliothek im Osloer Zentrum im letzten Jahr. Tendenz steigend. Ein Grund ist das erweiterte Angebot. Das norwegische Bibliotheksgesetz von 2014 schreibt nämlich vor, dass Bibliotheken auch Wissen vermitteln sollen. Das hat zu einem großen Wandel geführt. Rund 10.000 Veranstaltungen gibt es inzwischen jedes Jahr in den Bibliotheken der Stadt. Die lebhafteste Abteilung in der Deichmann Bjørvika ist die Kinderabteilung. Die Bücherregale befinden sich auf Augenhöhe der Kinder und es gibt gepolsterte Nischen, in die sie hineinkrabbeln können. Hier pulsiert es vor Aktivität. An normalen Tagen kommen bis zu 8 Schulklassen und Kindergärten zu Besuch, erzählt Bergljot Kaslegor, die die Abteilung leitet. Für die gibt es ein extra geschneidertes Programm aus Vorlesen, Basteln und auch Essen ist erlaubt. Selbst die Allerkleinsten sind willkommen. Frederik Fries-Quickstad sitzt mit seinen Töchtern an einem Tisch. Keine von beiden kann lesen, aber meine Älteste wollte so gerne die Bibliothek. Sie möchte immer wieder hierher kommen. Der Lärmpegel ist beträchtlich, doch schon eine Etage höher hört man nichts mehr davon. Die Decke ist geschachtelt und besteht aus Waben, die die Geräusche dämpfen, erklärt Bibliothekschefin Lien, bevor sie die schmale Rolltreppe in die 2. Etage nimmt. In dieser Etage passiert am meisten, sagt sie. Hier haben wir ein kleines Kino, einen Gaming-Raum, eine Musikbühne, DJ-Station und ein Podcast-Studio. Wir haben Plattenspieler, Noten, Zeichentrickserien und die Volkswerkstatt. In der Volkswerkstatt arbeiten keine Bibliothekare. August Woldenskara ist ausgebildeter Animateur und er hilft Besuchern mit ihren Projekten. Die Volkswerkstatt ist ein Ort, an dem die Besucher ihre eigenen Pläne verwirklichen können. Man kann löten, wir haben 3D-Drucker, Laserschneider und Nähmaschinen. Vor allem die Nähstationen sind gut besetzt. Gustav Haug beugt sich über ein paar grüne Gardinen, die er kürzen will. Sie haben gute Nähmaschinen hier, sowas habe ich nicht zu Hause. Man braucht ja eine gewisse Größe für so eine Arbeit. Die Mitarbeiter stehen bereit, wenn jemand Hilfe braucht. Für besonders Interessierte werden Kurse angeboten, in denen man lernen kann, die Maschinen zu bedienen. Wer nicht so lange warten will, findet in der Nähabteilung die entsprechenden Bücher. Denn Bücher spielen immer noch die Hauptrolle. Vor allem in den beiden oberen Etagen. Hier sitzen Studenten konzentriert über Fachliteratur. Die vielen Veranstaltungen führen dazu, dass auch mehr Bücher ausgeliehen werden, sagt Merete Lien. Nicht nur in Bjørvika, auch in den anderen Bibliotheken der Stadt. Sie seien zu öffentlichen Räumen geworden, in denen sich alle willkommen fühlten. Weil sich alle Typen von Menschen hier treffen, sind sie ein integrierendes Element und schaffen Zugehörigkeit. Es ginge darum, leicht zugänglich zu sein. Man müsse ja nicht gleich mit Shakespeare winken.
Sigrid Harms war für uns in der Osloer Deichmann Bjørvika. Und mit einem Stück Weltliteratur, das bestimmt in jeder Bibliothek zu finden ist, fängt auch Florian Werners Presseschau an.
Nach Osten. Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat sich Stefan Trinks auf den Weg in die Tschechische Republik gemacht. Genauer gesagt nach Nordböhmen, ganz genau gesagt nach Friedland, wo sich 1911 auch ein gewisser Franz Kafka aufhielt und Notizen machte. Schon auf der Fahrt dorthin begegnet Stefan Trinks Kafkaeskes. Auffällig hagere Rehe, typisch für eine urwaldartige Grenzregion, beäugen die bunte Bahn. In weiter Entfernung löffelt ein gigantischer Schaufelradbagger auch am Tag des Herrn ununterbrochen sein kohle-schwarzes Mousse au Chocolat-Dessert in sich hinein und scheint es in weitem dunklen Strahl hinten wieder auszuscheiden. In Friedland angekommen, besichtigt Trinks vor allem das über dem Ort thronende Herrenhaus. Schließlich könnte dieses, so mutmaßt Trinks, die realgeografische Vorlage für das Schloss aus Franz Kafkas gleichnamigem Roman gewesen sein. Beweisen kann er das nicht, aber bei Regen und im Winter ist keine Burg im gesamten Königreich Böhmen derart geeignet, das Schloss zu verkörpern wie jenes hoch über Friedland. Verweilen wir noch ein wenig im Osten, bewegen uns dabei gemächlich westwärts, genauer gesagt nach Sachsen, noch genauer nach Dresden. Dort wird am Wochenende nämlich eine weitere Caspar-David-Friedrich-Ausstellung eröffnet, Titel »Wo alles begann«. Die Ausstellung zeigt Friedrich ausnahmsweise nicht als Landschaftsmaler, sondern als grübelerischen Städter. Warum, das erklärt Dankwart Guratsch in der Welt. Es ist das große Missverständnis bis heute. Caspar David Friedrich war kein Maler nach der Natur und in der Natur. Seine Bilder sind keine Abbildungen, sondern Kopfgeburten, Seelenlandschaften, Statements eines bohrend blickenden und forschenden Geistes. Friedrichs Bilder sind nicht Landschaftsmalerei, sondern Landschaftserzeugung. Den Blick nach innen und zugleich auf die ihn umgebende politische Landschaft gerichtet, hat auch der in der DDR aufgewachsene Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Freiheitsschock, eine andere Geschichte Ostdeutschlands von 1989 bis heute, heißt sein neuestes Buch, und in der Süddeutschen Zeitung fasst Gustav Seib dessen Tenor, stark verkürzt, so zusammen. Die DDR war ein Mitläuferstaat, in dem nur eine winzige Minderheit wirklich oppositionell war. Ihre antifaschistische Ideologie war vor allem antiliberal, antikapitalistisch, antidemokratisch. Der wichtigste Befund: kaum jemand im Osten habe, so Kowalczuk, die repräsentative liberale Demokratie verstanden. Das Verhältnis zu Staat und Politik blieb unreif, infantil und paternalistisch. Trotz dieser teils ungerechten, teils altbekannten Anwürfe empfiehlt Gustav Seib das Buch dringend zur Lektüre, auch und gerade westlichen Lesern. Kowalczuk hat eine Botschaft: Bürger, verhaltet euch als Erwachsene. Vielleicht braucht es wirklich einen Autor aus dem Osten, um die liberale Demokratie als etwas Seltenes, Kostbares, Schützenswertes bewusst zu machen für alle im Land. Und damit zum Abschluss doch noch ein Blick nach Westen. Genauer in den wilden Westen, noch genauer in den neuen, genau Western von Kevin Costner. Horizon. Jenny Zülker kann dem auf 4 Teile angelegten Mammut-Epos in der Taz nicht viel abgewinnen. Sie schreibt: Neo-Western, die alles in Frage stellen, was dem weißen, patriotischen, waffenliebenden US-Mainstream lieb und teuer ist, gibt es schon ewig. Nebenbei mutet Horizon zuweilen an, als ob Costners Stilgefühl in den 80ern stecken geblieben ist. Die weißen Frauenfiguren fallen durch ihre Michelle Pfeiffer-Looks samt Locken-Conditioner auf. Dafür war wohl noch Platz in der Satteltasche. Peng, damit wäre auch dieser Film erledigt.
Florian Werner war das mit dem Blick in die Feuilletons. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.